Herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast vom Podium Magazin. Wir sprechen über Ausdauersport und das ist unsere 5. Folge. Wir begrüßen euch heute nach einer kleinen Podcast-Pause. Um uns war es in den vergangenen Monaten seit Erscheinung von Ausgabe 4 insgesamt ein wenig stiller. Es hat sich aber vieles hinter den Kulissen getan und wir freuen uns sehr, jetzt wieder mit neuer Motivation in Richtung Ausgabe 5 des Magazins zu starten. Dazu gibt es am Ende dieser Folge auch schon ein paar Informationen. Vorher wollen wir aber erst noch ausführlich mit unserem heutigen Gast sprechen. Bei uns steht heute Triathletin Anna Reischmann auf dem Podium und Podium wird für sie, man könnte sagen, gerade schon sowas wie gewohntes Terrain. Vor wenigen Wochen hat sie nämlich ihren ersten Sieg bei einer 70-3-Distanz geholt und wir freuen uns nicht zuletzt deswegen, dass sie heute mit uns am Mikro sitzt. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Bock wie wir, dass bei uns wieder ein bisschen mehr Leben einkehrt. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge, euer Podium-Team. Wir starten heute direkt mit unserem Gast. Ich habe gehört, man sagt lieber Gästin mittlerweile, aber wie auch immer, ich habe mich persönlich sehr auf sie gefreut. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf.
Und ich hoffe, es ist okay für dich, wenn ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ganz kurz erzähle, wie das mit uns in den letzten Tagen abgelaufen ist, weil es mich gleich, wenn auch auf Umwegen, zu unserem ersten Thema bringt. Es hat nämlich im Vorfeld nicht alles vollkommen reibungslos geklappt. Das begann vor ein paar Tagen früh morgens, als ich dir eigentlich nur noch schnell den Link für unseren Zoom-Raum für die Konferenz schicken wollte, den wir für das Gespräch eingerichtet hatten. Und dann habe ich etwas überfordert festgestellt, dass mein Laptop, nachdem Windows irgendwelche Updates installiert hat, nicht mehr funktioniert. Und ich als absolut technische Versagerin bei allem habe dann angefangen, wie wild nach Lösungen zu suchen und bin dabei möglicherweise ein bisschen in Panik verfallen, bis mich dann die fast schon rettende Nachricht von dir ereilt hat, dass bei dir an dem Tag auch ein bisschen das Chaos regiert, weil in der Schweiz, wo Anne lebt, für unsere Zuhörer, gerade Unwetter herrschen und die Züge deshalb mit Verspätung fahren. Und wir haben unser Gespräch dann ehrlicherweise vor allem auf mein Drängen hin verschoben. Mittlerweile ist das Laptop durch kompetente Hilfe von außen auch wieder zum Laufen gebracht. Das viel Wichtigere aber, Anne, ist bei euch mittlerweile wieder Ruhe eingekehrt?
Also es regnet nach wie vor, aber die Gleise sind wieder frei und das Schwimmtraining kann pünktlich beginnen um 8 und passt alles wieder soweit. Aber es wäre trotzdem schön, wenn sich die Sonne langsam mal wieder blicken lässt und der Regen etwas nachlassen würde.
Ja, ich habe mir sagen lassen, in der Schweiz gibt es mancherorts aktuell sogar Schnee. Wie winterlich ist es bei dir?
Bei uns ist es gar nicht winterlich. Also ist, glaube ich, vor allem in höheren Lagen, also alle, die ins Höhentrainingslager gefahren sind, ins Engadin, die haben, glaube ich, gerade relativ frische Temperaturen. Bei uns ist es wie in Süddeutschland eigentlich auch einigermaßen warm, aber halt nass.
Genau, vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Anne ist eben nicht im Trainingslager in der Schweiz, sondern sie lebt dort in Winterthur und das aber auch noch nicht allzu lang, weil sie kommt ursprünglich auch nicht aus der Schweiz, sondern aus Deutschland, um genau zu sein, aus Ravensburg, richtig?
Ja, genau.
Und Anne, erzähl gern mal für alle, die das noch nicht so genau wissen, wie du in die Schweiz nach Winterthur gelangt bist. Was hat dich dorthin verschlagen?
Eigentlich hat mich die Liebe hierher verschlagen. Mein Mann hat hier einen Job gefunden in Winterthur vor jetzt schon 2 Jahren. Und ich habe ja in Konstanz studiert, also auch in der Nähe zur Schweiz. Und danach habe ich mich entschieden, den vollen Fokus auf den Sport zu legen und auch keinen Job zu suchen in dem Sinne. Und dann war das eigentlich relativ schnell klar, dass ich zu ihm ziehen werde. Wir keine Fernbeziehung mehr führen müssen, was auch eine schöne Wendung dann war. Und hier in Winterthur ist eigentlich richtig schön. Wir fühlen uns hier beide wohl und die Bedingungen zum Trainieren sind auch echt gut. Also schöne und ruhige Straßen zum Radfahren, mega viele Schwimmbäder mit 50 Meter auch. Das hat man in Deutschland vielleicht auch nicht so oft. Und ja, also fühlen uns hier echt richtig wohl und bleiben hier vermutlich auch noch eine Weile.
Das ist sehr schön zu hören. Ich habe auch ein ganz kleines Déjà-vu. Und alle, die das Interview mit Immo Simmons in unserer vierten Ausgabe gelesen haben, vielleicht auch. Weil ich habe auch mit ihr ein bisschen über die Schweiz als ihre neue Heimat gesprochen und sie ist auch so ins Schwärmen gekommen. Und Immo ist zwar schon als Kind hierher gezogen, aber dadurch, dass sie zuvor in Hongkong gelebt hat, war der Kulturschock für sie vermutlich noch ein bisschen größer als bei dir. Oder kann man das gar nicht so sagen? Also gab es da vielleicht doch so ein paar Momente, Sprachbarrieren oder war das im Großen und Ganzen nicht wirklich so stark zu spüren?
Ja, gut, so ein paar Wörter, die man nicht kennt in der deutschen Sprache, gibt es natürlich schon, wo man erstmal ein bisschen dumm aus der Wäsche guckt. Aber ich sag mal, die Schweizer, die kennen das auch, dass hier einige Deutsche oder auch aus anderen Ländern Menschen herkommen, um zu arbeiten und zu leben. Die checken das auch relativ schnell dann, wenn man nichts versteht und schwenken dann um in ihr Hochdeutsch, sage ich mal, was jetzt nicht das Hochdeutsch ist, was wir unbedingt kennen, aber was auf jeden Fall verständlich ist. Und ich finde immer, je nachdem, wie man sich halt auch verhält gegenüber vielleicht auch einer bisschen anderen Kultur, wobei so anders finde ich sie jetzt auch nicht oder nehme ich sie nicht wahr, so wird man dann auch behandelt. Und wenn man einfach offen ist und freundlich, dann wird man hier genauso empfangen. Und es sind echt einige gute Freundschaften auch hier mit Schweizer und Schweizerinnen entstanden. Und deshalb fühlen wir uns hier echt wohl.
Ja, absolut. Also es ist ja auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Trainingsdomizil, gerade für Triathleten, die regelmäßig dorthin kommen und das auch ja sehr zu schätzen wissen, die Gastfreundschaft in der Schweiz. Du hast ja auch deinen Trainer in der Schweiz. Du trainierst unter Reto Brändli. Wie kam da die Verbindung zustande? Hast du dir auch bewusst in der Schweiz einen Trainer gesucht oder war das mehr Zufall?
Das war eigentlich mehr Zufall, wobei es natürlich schon angenehm ist, dass der Trainer in der Nähe wohnt. Der ist in Zürich zu Hause, also ja, so 20 Minuten mit dem Zug von Winterthur. Und das kam eigentlich über auch Trainingskollegen hier in Winterthur, die schon länger bei Reto trainieren und wo ich schon immer so ein bisschen mitbekommen habe, wie das Training dort abläuft und dass sie eigentlich auch sehr zufrieden sind. Und dann letztes Jahr so im Mai war ich doch ziemlich am Boden mit Corona, und wusste auch gar nicht, war so ein bisschen haltlos auch, wusste nicht so richtig, was mache ich jetzt oder wie geht's weiter, weil ich doch gemerkt habe, dass ich so fokussiert bin auf Wettkämpfe und das so brauche für mein Training und meine Motivation und dass es eigentlich ein ziemlich wackeliges Gerüst ist, wenn das dann halt einfach wegbricht für eine unbestimmte Zeit. Und dann war ein neuer Trainer für mich wie so ein kleiner Neuanfang und wo man dann auch im Training verschiedene Ziele sich setzen konnte und sich wieder motivieren konnte und ja einfach einen Schnitt zu machen. Und das war dann für mich, glaube ich, genau das Richtige. Und ich bin auch nach wie vor mega happy, den Schritt auch gegangen zu haben. Das war mit einem Neustart ist auch immer ja ein Ende verbunden. Und ich habe davor ja lange bei Marco Müller trainiert, was auch für mich eine gute und wichtige Zeit war. Und der Abschied ist mir jetzt auch nicht leicht gefallen. Um ihm das auch mitzuteilen, war kein einfacher Schritt. Aber ich glaube, im Nachhinein war er wirklich wichtig und auch richtig für mich und auch für die Entwicklung, die sportliche Entwicklung, das gemacht zu haben. Und ja, die Verbindung zu Reto, die kam eben mehr über die Winterthurer Trainingskollegen, die schon bei ihm gut aufgehoben waren, beziehungsweise auch noch sind. Und wir haben relativ schnell, glaube ich, gesehen, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind und dass es auch zwischenmenschlich einfach gut passt. Und er da noch viele neue Ideen hatte fürs Training, um mich da wieder aus meinem kleinen Loch auch rauszuholen.
Ja, also das Netzwerk, du hast es gerade schon angesprochen. Also Immo, von der ich auch gerade schon gesprochen habe, die trainiert ja auch bei ihm. Ihr trainiert, glaube ich, auch gelegentlich zusammen, wart auch schon gemeinsam im Trainingslager.
Genau.
Würdest du sagen, ihr ergänzt euch da ganz gut im Training oder gibt es da schon noch deutliche Unterschiede, weil sie ist ja doch bereits auf der Langstrecke sehr heimisch geworden?
Ja, also wir trainieren ab und zu hier in Zürich zusammen, wenn sie eben, sie kommt regelmäßig hierher, einfach auch um Reto zu sehen und wir trainieren dann in der gleichen Schwimmgruppe in Wallisellen. Und haben jetzt auch insgesamt glaube ich, ja, drei Trainingslager hinter uns. Es war eigentlich lustig, weil vor dem ersten Trainingslager kannten wir uns gar nicht gut. Wir haben uns nur einmal in Ratingen gesehen. Und Aber es hat eigentlich sofort gut gepasst. Und ich glaube, wir sind schon unterschiedlich vom Charakter, aber ergänzen uns da ganz gut. Und vom sportlichen Niveau ist Immo schon auf einem anderen Level noch. Aber für mich ist mega motivierend zu sehen, was ich tun muss, um auf ihr Level zu kommen. Und ich glaube, gleichzeitig bringe ich eine gewisse Ruhe mit, die vielleicht ihr auch gut tut im Trainingslager, sich aufs Training und auf die Regeneration zu konzentrieren. Und so, glaube ich, ergänzen wir uns da in der Hinsicht ganz gut. Und jetzt waren wir 13 Tage in Frankreich im Juni und zu zweit in einer Wohnung eben, haben viel zusammen gemacht. Und uns ist, glaube ich, beiden dann der Abschied fast schon ein bisschen schwer gefallen nach 13 Tagen. Und das ist für mich eigentlich so der beste Beweis, dass wir doch echt als Team auch richtig gut funktionieren, wenn man sich nach 13 Tagen nicht komplett auf den Geist geht, wenn man sonst auch nicht viel anderes ringsrum zu machen hat.
Ja, so eine Harmonie, gerade wenn es im Trainingsalltag mal ziemlich anstrengend wird, ist ja, glaube ich, auch echt wichtig, also dass einfach das Umfeld passt, dass da nicht irgendwie auch noch Stress dadurch irgendwie erzeugt wird.
Ja, genau. Und also so als ich glaube, ein Konkurrenzkampf, das gibt es, also zumindest aus meiner Sicht, fast nicht, weil wie du schon gesagt hast, sie ist auf der Langdistanz und für mich ist sie schon auch eine Art Vorbild und ich sehe mich da noch nicht auf einem Niveau. Momentan schwimmt, radelt und läuft sie schneller. Deshalb ist da auch kein Konkurrenzkampf, der irgendwie im Training oder beim Zusammenleben vielleicht stören wäre. Das ist bei manchen Mädelsgruppen habe ich das schon auch erlebt in der Vergangenheit, dass es dann ein bisschen schwierig wurde. Aber das war jetzt echt gar nicht der Fall und dafür bin ich auch echt dankbar.
Ich hatte lustigerweise auch gestern schon ein Gespräch mit einem anderen noch jungen Triathleten für unsere nächste Ausgabe. Ich will jetzt nicht spoilern, um wen es geht, aber da habe ich auch schon die Frage gestellt, wie nervig ist das eigentlich, wenn man ständig nach der Langdistanz gefragt wird?
Ich finde es eigentlich gar nicht nervig. Ich finde, das gehört irgendwie zum Triathlon schon fast dazu. Also ich weiß nicht, ob man schon ein richtiger Triathlet ist, wenn man keine Langdistanz gemacht hat, zumindest wenn man schon auf der Mitteldistanz ist. Ist vielleicht auch ja, in gewisser Weise schade, aber das ist schon auch ein Projekt, was ich mir vornehme für die Zukunft. Aber ich kann auch gleich sagen, ich habe da noch keine konkreten Pläne oder irgendwelche, Ziele im Kopf, sage ich mal, wann und wo das stattfinden soll. Also ich kann nicht mal sagen, ob es nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder erst in 5 Jahren sein wird. Das wird sich dann, glaube ich, auch im Austausch mit dem Reto und auch mit meiner Familie vielleicht dann ergeben, wann das auch sinnvoll ist, weil ich glaube, es muss dann schon auch gut geplant sein und gut vorbereitet sein, wenn man den Schritt auch machen möchte.
Ja, momentan läuft es ja aber auch auf der Mitteldistanz definitiv sehr gut. Also ich habe das Gefühl, du bist eher eine Athletin, die oft auch sehr kritisch mit sich selber ins Gericht geht, auch gerade nach den Rennen, wo man gar nicht so manchmal das so merkt, wie krass deine Erfolge eigentlich sind. Aber liege ich da richtig, dass du da oft auch mal ja gar nicht so euphorisch mit richtig guten Erfolgen umgehst?
Also doch, ich freue mich eigentlich schon sehr über gute Erfolge, aber ich finde, oder ich bin lieber kritisch zu mir selber, als dass ich das Gefühl habe, irgendwie, ich tue mich die ganze Zeit nur betüdeln und andere Leute müssen den Job für mich machen. Ich hinterfrage und reflektiere, glaube schon viel, aber das war ich auch, oder so war ich auch schon immer. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich dann nicht auch an den Sachen freue, die wirklich gut gelaufen sind. Aber natürlich ist in einem immer das Streben, noch ein bisschen was zu verbessern. Und jetzt auch ich hatte jetzt im Endeffekt zwei richtig gute Rennen dieses Jahr. Davor waren die Wettkämpfe nicht so rosig. Und auch da hat es aber schon auch ein paar Punkte gegeben, wo ich Fehler gemacht habe und die ich mir dann, obwohl der Erfolg richtig schön war, auch notiere und versuche das dann im nächsten Rennen die Fehler einfach nicht mehr zu machen, um da auch mich konstant weiterzuentwickeln, weil ich glaube, dass der Sport, vor allem bei den Frauen, aber bestimmt auch bei den Männern, ändert sich gerade so schnell und die Felder werden immer enger. Und wenn man da sich ausruht und stehen bleibt, dann wird man echt ganz schnell abgehängt und das ist was, ja, was irgendwie blöd ist.
Ja, wir reden jetzt hier so immer um den heißen Brei rum. Also, du hast auf jeden Fall vor 2 Wochen, würde was du, denke ich, als einen der beiden sehr schönen Erfolge bezeichnet hast, dein erstes 73-Rennen gewinnen können in Frankreich, was ja wirklich genial war. Das ganze Rennen ist super gelaufen. Bist du dann da auch so, dass du dann da noch was suchst, was man hätte besser machen können, oder lässt du das dann auch einfach mal so stehen und sagst, ja, das war jetzt einfach top?
Also im ersten Moment habe ich den Moment einfach genossen und das auch ja auf mich einwirken lassen, die ganze Atmosphäre und so die Reaktion danach. Ich habe mich riesig gefreut über die vielen Nachrichten oder einfach zu sehen, wie viele Menschen sich ehrlich mitfreuen und mitfiebern und mir dann noch geschrieben haben oder auf Instagram ja noch einen Kommentar dagelassen hat. Das hat mich war fast schon schöner als der Zieleinlauf, zu sehen, wie viele da einfach ja, sich mitfreuen und mitfiebern. Aber dann im Nachhinein habe ich mit meinem Trainer das Rennen analysiert und wir haben dann schon auch so ein paar Kleinigkeiten auch gefunden, wo man sagt, okay, das müssten wir vielleicht noch einen Ticken besser machen. Ich habe zum Beispiel meine Flasche direkt verloren auf dem Rad nach vielleicht 500 Metern. Da könnte man jetzt versuchen, wie kann man die Flasche so befestigen, dass es halt einfach nicht mehr passiert. Und genauso beim Schwimmen, ich hatte ja einen guten Start, weil man erst mal 150 Meter lang rennen durfte.
Du bist nicht hingefallen.
Nee, ich bin nicht hingefallen, ausnahmsweise. Das ist mir schon in der Vergangenheit öfters passiert. Und ich bin auch erstmal losgesprintet wie blöd. Man fühlt sich da erstmal ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite muss ich im Schwimmen immer gucken, dass ich den Anschluss schaffe. Und so hatte ich einfach die Möglichkeit, dass die Gruppen an mir sozusagen vorbeigeschwommen sind und ich dann mehr Zeit hatte, zu versuchen, mich hinten reinzuhängen und mitzuschwimmen. Aber das hat leider auch nicht, also da hätte ich vielleicht eine Gruppe vorher oder bei einer Person vor mir auch mich an die Füße länger hätte heben können. Und insgesamt muss ich sagen, dass dieser Wettkampfblock, den ich jetzt hatte, schon auch ein bisschen an meinem Schwimmen, mein Schwimmen ein bisschen verschlechtert hat. Also jetzt, wo ich wieder hier im Training angefangen habe, habe ich schon gemerkt, dass ich da ein bisschen hinterherhink. Wenn man einfach mehrere Rennen hat, dann kann man nicht so gute oder intensive Schwimmeinheiten machen. Vor allem, wenn man normalerweise gewohnt ist, in Gruppen zu schwimmen und dann auf einmal alleine im Bad steht, das ist doch was anderes. Und da heißt jetzt wieder wirklich konzentriert arbeiten, dass man wieder beim Schwimmen ein bisschen einen Fortschritt machen kann.
Ja, also du hast es gerade vorhin schon angesprochen, da war das dann wahrscheinlich echt dankbar, dass zumindest in Frankreich dann die Anlaufstrecke ins Wasser ein bisschen länger war. Da konntest du dann deine Sprintstärke auf jeden Fall schon mal ausspielen. Da hat man auf jeden Fall definitiv gesehen, dass du ursprünglich aus einer anderen Sportart kommst, nämlich aus dem Mittel- und Langstreckenlauf. Und lass uns da mal noch ein bisschen hin zurückgehen. Also du bist damals aufgrund von Verletzungen öfter mal aufs Rad und Schwimmtraining ausgewichen und hast das so ein bisschen für dich entdeckt und bist dann irgendwann ganz zum Triathlon gewechselt. Und ja, eigentlich stelle ja ich hier die Fragen, aber ich kann da in dem Business zumindest insofern mitreden, dass es ja schon auch irgendwie schwierig ist, wenn man zwischen zwei Stühlen steht und nicht so genau weiß, lässt man das eine bleiben, fängt man was Neues an. Wie war das bei dir? Wie viel Wehmut war da dabei, das Laufen loszulassen und was Neues anzufangen?
Es kommt jetzt vielleicht überraschend, aber die Entscheidung ist mir nicht schwer gefallen. Als ich den ersten Triathlon, das war bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Mönchengladbach, beendet habe, wusste ich sofort im Ziel, ich möchte auf jeden Fall nochmal einen machen. Und dann habe ich nochmal einen gemacht und dann wusste ich wieder, ich will nochmal einen machen. Und dann habe ich mit meinen langjährigen Trainern, mit Birgit und Eckhard Sperlich, die haben es auch gespürt, dass ich nicht mehr zum Laufen zurückkommen werde und nicht mehr auf der Bahn Wettkämpfe machen werde. Deshalb, ja, ich glaube, man hat gesehen, dass ich, oder ich habe für mich selber entdeckt, dass Wettkämpfe können ja doch Spaß machen. Ich mochte das Training und unsere Trainingsgruppe beim Laufen wirklich richtig gern und das hat mir viel Freude gemacht, aber die Rennen an sich, da auf der heißen roten Bahn einfach Runden zu drehen und mehrere Male am Ziel vorbeizulaufen und immer in der Intensität, die einfach nur weh tut, da habe ich eigentlich noch nie richtig Spaß gehabt und das ist mir erst danach aufgefallen, als ich Triathlon gemacht habe und gemerkt habe, dass Wettkämpfe ja auch Spaß machen können. Also natürlich tut es weh, auch beim Triathlon irgendwann, aber ich habe da irgendwie so eine Freude in mir, die ich beim Laufen im Wettkampf nie hatte. Und ich dachte immer, das ist halt so bei Wettkämpfen. Wettkämpfe machen vor allem hinterher Spaß, wenn es gut gelaufen ist. Aber da währenddessen Spaß zu haben, das war bei mir auch in den guten Rennen rückblickend nie der Fall. Und deshalb war die Entscheidung dann gar nicht so schwierig, wie ich es vielleicht auch selber von mir erwartet hätte, wenn man doch viele Jahre lang in einer Sportart zu Hause ist und da auch viele Freundschaften aufgebaut hat. Aber ja, das ist mir nicht schwer gefallen, da dann den Cut zu machen und zu sagen, okay, ich probiere jetzt was Neues. Meine Zeit auf der Bahn war schön, war manchmal auch traurig, aber ist jetzt einfach vorbei und jetzt mach ich was anderes.
Ja, und weil du gerade schon vom Freundeskreis gesprochen hast, also ich habe schon mit ganz, ganz vielen Athletinnen und Athleten gesprochen, die damals auch zum Triathlon gewechselt sind, egal ob aus einer anderen Sportart oder ganz frisch da dazugestoßen sind. Es ist ja auch wirklich so, dass man in dieser Community zum allergrößten Teil mit sehr offenen Armen empfangen wird. Und ich denke mal, du hast das vielleicht ähnlich erlebt, dass es einfach halt ja eine sehr viel, ja, Offenheit und so ein großes Willkommen irgendwie ist, wenn man da sozusagen neu dazustößt. Vielleicht kannst du davon ein bisschen was erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Also in Konstanz, wo ich studiert habe, gab es auch eine Unigruppe und einen Triathlonverein, wo ich dann sofort mittrainieren durfte und da, wie du auch schon gesagt hast, echt gut aufgenommen wurde. Und das ist auch ganz lustig, in meinem Triathlon oder in meinem ersten Triathlon in Mönchengladbach habe ich Jana Uderstadt kennengelernt, mit der ich jetzt ja auch noch gut befreundet bin. Und beim zweiten Triathlon, das war beim Schluchsee-Triathlon, Laura Zimmermann. Und das sind auch Freundschaften, die sich seither einfach gut gehalten haben. Und es waren eben die zwei der ersten Rennen. Und es war, also ich finde es witzig, dass dann die Personen, die mir da besonders aufgefallen sind, jetzt auch die Personen sind, mit denen ich öfters ins Trainingslager gehe und mit denen ich einfach auch regelmäßig telefoniere und noch Kontakt habe. Und klar, so Netzwerke, die brauchen auch ein bisschen Zeit, bis man die aufgebaut hat. Aber so allgemein ist jeder Triathlet da, gibt einem Tipps und erklärt einem Sachen oder hilft auch aus. Also das hat mich auch richtig erstaunt, dass man sich im Triathlon, im Wettkampf selber auch gegenseitig hilft und anfeuert. Das finde ich, das erlebt man ja auf der Bahn ja auch nie, dass auf einmal jemand bei 1500 Meter sagt, auf geht's. Das, also hab ich mir zumindest noch nie passiert. Und im Triathlon ist es ganz normal oder habe ich das eigentlich in jedem Rennen, dass man sich gegenseitig anfeuert. Und ich bemühe mich dann auch meistens noch zurück, was zu sagen, aber manchmal reicht die Puste dann auch nicht, gerade am Ende. Und das finde ich einfach, da ist die Atmosphäre so ein bisschen entspannter. Vielleicht kann man es auch eher mit vielleicht Straßenläufen vergleichen, wo einfach auch eine heterogene Gruppe zusammen ist und nicht nur irgendwie 10 Gleichaltrige, die um einen Titel kämpfen. Aber diese Atmosphäre und die Offenheit, das ist was den Triathlon, glaube ich, schon auszeichnet oder hervorstechen lässt aus anderen Sportarten.
Und jetzt kann man aber auch noch dazu ergänzen, dass auch du so eine Person bist, die definitiv anderen Leuten hilft. Ich sprich da aus persönlicher Erfahrung, wenn ich uns da beide stehen sehe in Davos letztes Jahr. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht wissen, was in Davos war, wir hatten schreckliche Unwetter vor der Challenge 73. Und wir standen da vor diesem See. Es war furchtbar kalt. Wir waren alle schon komplett nass und ja, die Blitze haben so am Himmel gezuckt. Man wusste jetzt nicht so genau, sollte man da jetzt reinspringen oder nicht. Wir haben es zwar getan, aber du hast dann auch im Vorfeld dann noch deine Vaseline ausgepackt und gesagt, Franzi, schmier dir das an deine Beine, du wirst frieren. Und wie gesagt, ich habe damit zumindest das Schwimmen überstanden. Wir wurden dann ja zwar leider alle am Ende doch von der Strecke verwiesen, aber war wahrscheinlich an dem Tag auch besser so.
Ja. War die sicherere Variante.
Ja, und aber wie gesagt, meine Beine sind auf jeden Fall wegen dir nicht eingefroren. Ja, sehr cool. Und du hast es ja auch vorhin schon erwähnt, bei Erfolgen, so wie jetzt bei deinem Sieg bei der 70-3-Distanz in Frankreich, da bekommt man ja dann auch wirklich Glückwünsche von überall her. Also das ist ja auch so, dass sich die Leute mit einem freuen.
Genau, ja, also auch klar, die Leute, die auf Social Media aktiv sind, die bekommen es natürlich damit, aber auch irgendwie Bekannte und von meinen Eltern haben mir dann auf einmal noch nach meiner Nummer gefragt, haben mir noch eine SMS geschickt und auch zum Beispiel aus Friedrichshafen vom Verein, wo ich jahrelang gestartet bin, da habe ich eine Nachricht erhalten. Also es sind echt auch viele, die man schon ewig nicht mehr gesprochen oder gesehen hat, die da das doch irgendwie noch mitbekommen und noch nach wie vor verfolgen. Und das ist einfach schön zu sehen, dass man den Erfolg auch mit so vielen Menschen teilen kann.
War das für dich jetzt auch so eine Art Meilenstein, auf den du hingearbeitet hast? Oder spielt das für dich jetzt gar nicht so eine entscheidende Rolle?
Doch, also ich wollte diesen Sieg schon unbedingt. Und ich war ja 2019, war ich, glaube ich, viermal Vierte. Habe also viermal dieses Podium, was man doch immer anstrebt, verpasst. Und dann war schon das Ziel für 2020, da ja, diesen einen Platz noch weiter vorzukommen oder vielleicht sogar reicht es mal bis ganz nach vorne. Ich finde, es ist natürlich immer abhängig davon, wer startet. Wenn eine Daniela Ryf am Start steht, dann braucht man nicht von einem Sieg schwätzen an einem normalen Tag, außer sie stürzt oder hat sonst was. Aber das hofft man ja auch nicht. Und jetzt in diesem Jahr war es schon sehr schwierig, sage ich mal, da eine vordere Platzierung zu erreichen, weil die meisten Rennen, die eben stattgefunden haben, sowohl in der Breite, aber auch in der Spitze sehr, sehr stark besetzt waren. Und ich hatte jetzt in der Sable d'Olonne, glaube ich, schon auch ein bisschen Glück, dass jetzt keine Nicola Spierig, Anne Haug oder Daniela Ryf am Start waren. Aber trotzdem bin ich dann auch stolz, dass ich meine Chance dann einfach auch genutzt habe, die sich mir geboten hat und da dann auch zugeschlagen habe und nicht noch irgendwie was anderes dazwischen gekommen ist.
Ja, ich wollte gerade schon sagen, die Statterinnenfelder sind ja momentan einfach extrem besetzt, wo ein Sieg natürlich auch noch viel, viel mehr wert ist, als ohne das jetzt irgendwie gering sprechen zu wollen, in 2019 oder 2018, weil es sich momentan ja gar nicht so verteilt und jeder irgendwie hungrig ist auf Rennen. Du hast schon gesagt, dass für dich Wettkämpfe auch extrem wichtig sind. Merkst du das dann auch jetzt gerade momentan, dass einfach da die Motivation schon noch mal viel höher ist? Hattest du dann letztes Jahr auch wirklich so ein Tief, um da wieder so ein bisschen reinzukommen? Du hast vorhin schon ein bisschen davon gesprochen.
Ja, genau. Also so März, April, Mai waren ja nicht so einfache Monate, auch für mein Umfeld nicht, die meine schlechte Laune dann auch ab und zu abbekommen haben und ja, sich bemüht haben irgendwie. Also ist halt, wenn man, ich mache ja nichts anderes nebenbei. Ich mache ja nur den Sport und bereite mich auf Wettkämpfe vor. Und wenn dann dieses Ziel auf einmal wegfällt, dann fragt man sich ja, warum soll ich denn jetzt Radfahren gehen oder warum soll ich denn laufen gehen? Ich weiß ja auch gar nicht, macht es jetzt mehr Sinn, nochmal an der Grundlage zu arbeiten oder macht es mehr Sinn, wettkampfspezifische Einheiten zu machen? Vielleicht klappt ja doch noch ein Rennen. Und, aber wie gesagt, eben mit dem Trainerwechsel habe ich dann gar nicht mehr so arg darüber nachgedacht, sondern war eigentlich mehr damit beschäftigt, mich auch an das neue System zu gewöhnen, an die neuen Einheiten. Und natürlich ist man auch am Anfang immer auch mega motiviert, das auch richtig gut zu machen und dem neuen Trainer auch einen Eindruck zu vermitteln, hey, ich will das wirklich, ich bin bemüht, ich bin diszipliniert und ich gebe im Training auch mein Bestes. Und ja, dann kamen ja doch noch auch ein paar kleine Rennen zumindest und Rating noch mit auf die Liste. Und ja, das war dann schön, sage ich mal, zu mitnehmen, aber da haben mir die Wettkämpfe gar nicht so gefehlt. Und ehrlich gesagt, dann jetzt im Winter habe ich dann schon sehr gehofft, dass im 2021 auch wieder normale Rennen stattfinden können. Und ich habe mich dann ja auch für Dubai angemeldet und bin dort gestartet. Und auch wenn das Rennen nicht so erfolgreich verlaufen ist, war ich trotzdem im Nachhinein auch richtig froh, das gemacht zu haben, um einfach mal wieder ein Rennen gemacht zu haben und daran erinnert zu werden, wie cool es eigentlich ist, wie Spaß es macht und sich auch dann zu freuen auf die nächsten Rennen und das auch als Motivation und Ansporn mitzunehmen fürs Training.
Ja, Apropos motivierende Wettkämpfe. Ich bin ganz zum Abschluss für diese Folge nochmal ganz weit zurückgegangen im Zeitstrahl
Okay.
und habe auch gesehen, dass deine ersten internationalen oder deine erste internationale Wettkampfluft, die du schnuppern durftest, also lang vor deiner Triathlonzeit, die Cross-EM, also Crosslauf-Europameisterschaften waren. Du warst sowohl 2011 als auch 2013 mit im Team vom Deutschen Leichtathletikverband. Und das, also diese Cross-EM ist für ganz, ganz viele Athleten und Athletinnen im Laufsport so der erste Einsatz im Nationaltrikot. Und ich habe mir die Mühe gemacht, bei allen nachzuschauen. Und es ist fast schon irrwitzig, dass von allen unseren Interviewpartnerinnen und Partnerinnen aus der Leichtathletik, die wir beim Podium hatten, mit einer einzigen Ausnahme durch die Bank alle einmal bei mindestens einer Cross-EM dabei waren. Side Fact, für mich war das auch der erste Einsatz im Deutschland-Trikot. Und es ist so witzig, was für ein Culture Clash dieser Wettbewerb ist, wenn man sieht, was aus den Teammitgliedern von damals alles geworden ist. Ich möchte mal kurz veranschaulichen. Es ist alles dabei von der 1500-Meter-Läuferin Kathi Granz, einem 10.000-Meter-Läufer mit Aaron Bienenfeld, einer Marathonläuferin mit Fabian Amrhein oder aber mit einer Profi-Triathletin wie Anne Reischmann. Also recht viel breiter könnte da das Spektrum gar nicht sein. Hast du das Event damals auch noch so als Motivationskick in Erinnerung oder ist es alles schon sehr am Horizont verblasst?
Ja, es ist ja fast 10 Jahre, oder es ist 10 Jahre her, aber ich kann mich trotzdem noch ziemlich gut an den ganzen Wettkampf erinnern und vor allem, wie nervös ich war vor dem Start und wie neu das alles war. Dann, ja, muss man sich vielleicht auch, oder für die, die das nicht kennen, in Deutschland sind die Crossläufe ja öfters vielleicht ein Feld von 20, 25 Personen, sage ich mal, und bei der Europameisterschaft sind dann eben knapp 100 am Start. Und ich war total überfordert am Start, erstmal mich zurechtzufinden und war dann auch direkt mal hinten. Also dieser erste Start da in Velenje kann man als gute Lehrstunde bezeichnen, glaube ich. 2 Jahre später habe ich es dann deutlich besser gemacht und es ruft einem immer wieder vor Augen, dass man auch manchmal Fehler machen darf und solange man eben auch, glaube ich, seine Lehren draus zieht und dann versucht, es im nächsten Anlauf auch ein bisschen besser zu machen. Und das ist eigentlich auch mein Anspruch, den ich im Triathlon habe. Immer gucken, sich natürlich freuen, aber auch gleichzeitig gucken, was kann man noch besser machen und das dann versuchen, auch im Training und im nächsten Rennen dann umzusetzen. Und deshalb so diese Lauferfahrungen helfen natürlich auch nach wie vor im Triathlon am Start. Oder ich hoffe, dass ich irgendwann mal einen Schlussspurt machen kann im Triathlon-Wettkampf. Weil ich glaube, da würde ich auf jeden Fall immer auf mich setzen, dass ich noch hinten raus spurten kann. Auch wenn, ich sage immer auch, 1500 Meter und Halbmarathon sind zwei Paar verschiedene Schuhe. Nur weil man schnell 1500 Meter laufen kann oder 5000, heißt das nicht, dass man schnell Halbmarathon laufen kann. Das ist doch was ganz anderes. Aber auf den letzten 200 Meter, wenn ich da noch dran bin, dann würde ich immer auf mich setzen.
Also ich habe bei einer meiner Cross-EMs auf jeden Fall im Endspurt verloren. Ich kann mich noch an irgendwie so ein Stück Holz erinnern, das dann in meinem Spike sich verfangen hat. Das besitze ich bis heute, das habe ich mitgenommen aus diesem Endspurt. Aber auf jeden Fall, ja, das sind halt eben so diese Erfahrungen, die man, glaube ich, auch gerade am Anfang machen muss. Hinfallen, aufstehen, weitermachen. Und ja. Sehr schön, wie du es geschildert hast. Liebe Anne, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke für das Gespräch und ich bin mir sicher, ich spreche nicht nur fürs Podium-Team, sondern auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich sage, wir freuen uns alle schon auf dein nächstes Podium.
Ja, vielen Dank auch von mir. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ja, hoffentlich bis ganz bald.
Wie im Intro bereits versprochen, gibt es jetzt noch die ersten kleinen Infos zur Ausgabe Nummer 5, die sich gerade in der, man könnte sagen, Entstehungsphase befindet. Soll heißen, die Interviews werden geführt, die Texte und Bilder entstehen. Und das Schönste daran ist eigentlich die Tatsache, dass das Ganze endlich wieder ein bisschen freier und vor allem losgelöster von Einschränkungen durch die Corona-Pandemie stattfinden kann. Das hat unsere Arbeit in den letzten Monaten, ja, eigentlich über ein ganzes Jahr lang jetzt schon, extrem beeinträchtigt. Da sind wir auch sicher nicht die Einzigen. Aber es war eben alles immer mit sehr viel Einschränkungen, Abstrichen und Umplanungen verbunden, wo man eigentlich wusste, das, was einem am Anfang vorgeschwebt hat, wovon man träumt, was man sich gewünscht hat für diese Ausgabe, kann man am Ende gar nicht so umsetzen, was auch ein bisschen frustrierend ist. Es erfordert auch sehr viel Inspiration und Kreativität. Dadurch wird das Endprodukt sicherlich nicht schlechter, im Gegenteil. Aber auf der anderen Seite haben wir auch bei unseren Interviewpartnern und Partnerinnen eine sehr, sehr große Unsicherheit und auch Anspannung wahrgenommen. Also das sind ja zum größten Teil Leistungssportlerinnen und Sportler, Profis, die selbst nicht wussten, wie es eigentlich jetzt weitergeht in ihrer Welt, die gerade eigentlich brach lag, wo gerade keine Geschichten erzählt werden konnten, die besonders positiv oder erbaulich gewesen wären. Und wir natürlich auch nicht diejenigen sein wollten, die diese negative Stimmung, die da vielerorts doch einfach da war, und diese Traurigkeit, die wollten wir auch nicht mit unserem Heft transportieren. Und das war immer ein großer Balanceakt irgendwie. Und dementsprechend sind wir gerade auch wahnsinnig positiv gestimmt und auch irgendwie euphorisch, weil sich das, was für uns vorher so normal war, gerade ein bisschen anfühlt wie so ein zweiter Frühling. Und wir natürlich das eben auch bei unseren Gesprächspartnern wahrnehmen, dass auch die wieder, dass deren Unsicherheit eine gewisse Lockerheit gewichen ist. Und man da irgendwie wieder ein bisschen positiver in die Zukunft schauen kann, weil natürlich läuft noch nicht alles in geordneten Bahnen. Es gibt immer noch hier und da Punkte, wo man sagt, okay, wir müssen schon noch vorsichtig sein, das ist noch nicht vorbei. Aber es herrscht einfach allerorts schon wieder viel mehr positive Energie, und das merken wir auch, und das beflügelt uns in unserer Arbeit definitiv. Ein paar Wochen brauchen wir trotzdem noch für dieses Heft. Dementsprechend können wir zwar noch kein fixes Erscheinungsdatum nennen, aber auf jeden Fall schon so viel sagen, dass es sich um einen Zeitraum zwischen Ende August und Anfang September handeln wird. Also da wird dann auf jeden Fall das Heft auch in den Briefkästen unserer Abonnenten liegen. Und alle, die noch kein Abo abgeschlossen haben, denen können wir natürlich dieses nur sehr ans Herz legen. Oder aber dann eine Vorbestellung des Hefts. Den Vorbestellungszeitraum werden wir ganz, ganz bald bekannt geben. Das wird auch schon bald soweit sein. Und diese Vorbestellungen sind für uns extrem wichtig, einfach aus dem Grund, dass wir sehr, sehr gut kalkulieren können, dass uns auch für Druckkosten und ähnliche finanzielle Aufwendungen im Vorfeld der Ausgabe einen gewissen Rückhalt, eine gewisse Sicherheit bietet. Und dementsprechend, ja, wir da auch ein bisschen drauf angewiesen sind und uns freuen, wenn eben Bestellungen dann schon im Vorfeld eintrudeln. Wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was kommt die nächsten Wochen. Und haben auch kein schlechtes Gewissen, dass es noch ein bisschen dauert mit Heft 5, weil die nächsten Wochen finden ja jetzt Gott sei Dank endlich die Olympischen Spiele statt. Das heißt, ihr habt genügend Sport und Geschichten rund um den Sport, die ihr verfolgen könnt. Vielleicht auch mal andere Sportarten, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Auch wir werden natürlich das Geschehen gespannt verfolgen und versuchen, uns nicht zu doll davon ablenken zu lassen. Ich wünsche uns allen eine spannende Zeit für die nächsten Wochen und bedanke mich fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört.